Ich möchte mir da so eine Ehre herausnehmen. Ich werde darauf noch ein bisschen eingehen. Als ich in die Schule gegangen bin, kann ich mich noch sehr gut erinnern, haben wir gelernt, die Definition, was Leben ist. Es waren 5 Punkte. Als meine Kinder jetzt in der Schule das gelernt haben, habe ich gehört, das differenziert man heute, das ist nicht mehr ganz so, Leben ist ein bisschen anders, als das früher war. Einige Merkmale stehen da in Diskussion. Und natürlich gibt es sehr viele Wissenschaftler, von denen jeder auch zeigen muss, dass er gescheit ist und daher irgendwie das anders definieren will. Aber ein Merkmal, eine Eigenschaft ist nach wie vor drinnen in allen Definitionen von Leben. Leben bringt Frucht. Leben ist fruchtbar. Leben kann sich fortpflanzen. Damit unterscheidet sich jedes Lebewesen ganz grundsätzlich von der toten und unbelebten Materie. Die unbelebte Materie ist da und es passiert nichts. Für die Menschen waren immer 2 Aspekte wesentlich. Das eine die eigene Fortpflanzung, die Kinder, der Kindersegen, und das andere, das wovon wir leben, der Erntesegen. Und es ist ja so, dass praktisch alle Lebewesen sich ausschließlich vom biologischen Material ernähren, nahezu ausschließlich, und daher ist es auch ganz notwendig, dass es diese Ernte, diese Fruchtbarkeit unter Pflanzen und Tieren auch gibt, damit die Tiere und wir Menschen auch leben können. Und Fruchtbarkeit ist auch in der Bibel ein ganz, ganz großes Thema. Allerdings im Gegensatz zu den Fruchtbarkeitskulturen, die ja in allen Kulturen weltweit zu finden sind, geht es in der Bibel darum, dass Fruchtbarkeit ein Geschenk Gottes ist zuallererst. Peter hat das schon gesagt, wir streuen einen Samen, den wir nicht selber gemacht haben. Sogar die ganze Lebensmittelsamenindustrie kann nur Samen vielleicht verändern, züchten, aber nicht wirklich einen Samen produzieren. Und auch das Wachsen und Reifen können wir nicht machen. Wir können ein bisschen für Rahmenbedingungen sorgen, aber sogar wenn es um die Frage geht, wo kommt der Regen her oder wo bekommen wir das Wasser her, gibt es große Probleme in den trockenen Ländern. Israel ist so ein Ort, wo es ganz stark auch um die Frage geht, wie viel Wasser darf man dem Jordan entnehmen, wie viel geht nach Jordanien, nach Syrien, nach Israel. Das sind ganz, ganz große lebensnotwendige Fragen. Ich möchte ein paar Verse aus der Bibel lesen. Gott segnete sie, heißt es hier, und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde. Dieser Vers ungefähr steht 4-mal in der Genesis, mindestens 4-mal. 2-mal in der Schöpfungsgeschichte im 1. Kapitel. Zuerst sagt Gott das zu den Tieren und dann zu den Menschen. Und es kommt noch einmal nach der Sintflut, dass Gott das wieder 2-mal sagt zu Tieren und Menschen. Dann Jesus sagt im Matthäusevangelium, es ging das Gleichnis vom Sämann. Es ging ein Sämann aus zu säen. Einiges fiel auf gutes Land und trug viel Frucht. Johannes 15, Vers 16 lesen wir, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt, sagt Jesus, und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Offenbarung 14, 16. Und der auf der Wolke saß, setzte seine Sichel an die Erde und die Erde wurde abgeerntet. Und Offenbarung 7, Vers 9. Danach sah ich und siehe eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen. Die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, angetan mit weißen Kleidern und mit Palmzweigen in ihren Händen. Das ist ein wunderbares Bild. Und dieses Bild, weiße Kleider und Palmzweige, stammt aus einem israelischen Fest, nämlich aus dem Laubhüttenfest. Juden sind immer den ganzen 7 Tage über mit einem Palmzweig in der Hand, also ist ein bisschen komplizierter, dieser Feststrauß, herumgegangen und waren den ganzen Tag mit diesem Zweig unterwegs. Das ist jetzt hier kein Palmzweig, aber es ist einfach immer diese Erinnerung in der Hand, dass wir letztlich von Gott allen Segen bekommen. Das Laubhüttenfest ist das fröhlichste, schönste und größte Fest Israels, wurde jetzt vorvorige Woche gefeiert, zu Beginn des Herbstes, war etwa zeitgleich heuer mit unserem Erntedankfest. wobei unser Erntedankfest nur ein winzig kleines Relikt des Laubhüttenfestes ist. Ich möchte jetzt ein bisschen eingehen auf die drei Festzyklen der Tora, der fünf Bücher Mose. Da wird immer auch Erntedank gefeiert und möchte jetzt diesem Thema nachgehen. Du hast vergessen? Oh, Entschuldigung, zu früh umgeblättert. Nachdem Gott das Volk aus der Sklaverei geführt hatte, gab er ihnen nämlich am Horeb die Ordnungen für das neue Leben in der Freiheit unter Gott. Und dabei sehe ich zumindest vier Bereiche. Das erste ist Regeln für das Zusammenleben der Menschen, gewisse Ordnungen. Dann einen Ort der Begegnung mit Gott, das ist die Stiftshütte. Ich habe vor einiger Zeit einmal darüber geredet. Dann Zuständigkeiten für den Gottesdienst, Verantwortlichkeiten. Hier sind es vor allem die Priester, Leviten, aber auch Richter. Und schließlich gibt es eine zeitliche Ordnung der Begegnung mit Gott. Es gibt eine ganze Festordnung. Ich möchte heute auf die Jahresfeste näher eingehen. Wir haben gehört, dreimal im Jahr muss jeder Israelit vor dem Herrn erscheinen. Es geht vor allem einmal um die Männer. Die Frauen dürfen kommen. Es ist nicht so, dass sie nicht dürfen. Sie kommen auch sehr gerne, aber sie müssen nicht. Denn wenn sie schwanger sind, stillen und so weiter, kann das durchaus sinnvoll sein, dass sie nicht mitgehen. Die drei großen Feste sind genau genommen sieben Feste. Es ist in der Mitte Schavuot, Pfingsten, und davor gibt es eine Gruppe von drei Festen und im Herbst gibt es noch einmal drei Feste in einer Gruppe. Diese sieben Feste spannen einen Bogen über den ganzen Sommer und über das Jahr letztlich. Das Wesen der Feste steht wunderschön im Psalm 111, Vers 4 ausgedrückt. Da heißt es, Gott hat ein Gedächtnis gestiftet, seiner Wunder. Gott tut Wunder, Gott hat große Taten getan, er hat Israel mit großen Wundern aus Ägypten herausgeholt und hat in den Festen die Erinnerung daran eingebaut, sodass sich die Israeliten Jahr für Jahr daran erinnern konnten, was Gott für sie getan hat. Zur gleichen Zeit weisen die Feste aber auch auf die Zukunft hin. Es ist Heilsgeschichte in der Vergangenheit, aber auch Heilsgeschichte in der Zukunft. Es wird noch etwas geschehen. Es wird etwas geschehen, durch das Gott weiteren Segen, weiteres Heil bringen wird. Und sie sind auch heute wichtig. Sie weisen heute uns einerseits in die Gemeinschaft. Sie bringen Gemeinschaft. Feste zu feiern miteinander ist was Wunderschönes. Das sind so die Höhepunkte des Jahres. Und sie stärken letztlich unseren Glauben in der Erinnerung, in der Zukunft und unsere Hoffnung. Und das Volk Israel, das ja sehr viel gelitten hat, hat sich immer und immer wieder in diesen Festen daran erinnert, dass Gott geholfen hat und die Hoffnung aufgebaut neu. Er wird uns wieder helfen, er wird uns wieder retten. Es ist eine ausgeklügelte Symbolik und Festbräuche wurden entwickelt im Laufe der Jahrhunderte und Jahrtausende, die alle auf etwas Tieferes hinweisen, auf tiefe geistliche Wahrheiten. Und letztlich, am Ende steht immer Jesus Christus. Gerade zu Jesu Zeiten war ein fantastischer Tempelkult. Das war alles großartig ausgeklügelt, der riesige Tempel. Es war unglaubliches Leben und bis ins letzte Detail alles dadurch gestylt, würde man heute sagen. Und viele Details in den Evangelien versteht man erst, wenn man so ein bisschen diesen Hintergrund hat. In dem, was Jesus auch gemacht hat, der voll und ganz in diesem Kultus mitgelebt hat und daraus seine Heilstaten dann da hineingebracht hat. Schauen wir uns jetzt die Frühlingsfeste ein bisschen an. Das Ganze ist heute nur, ich kann nur anreißen natürlich, dass ich beschäftige mich auch schon seit Jahren damit. Ich muss sagen, ich habe auch sehr viel von Schloss Klaus. Peter Wiegand ist da ein großer Kenner und lieber Freund Heribert Pinder, der heute auch da ist. Jedenfalls, es ist etwas, da kann man immer Neues lernen und ich sehe das immer wieder als faszinierend an, was da an Schätzen verborgen ist, die man da so langsam entdecken kann. Die Frühlingsfeste, das sind drei Feste zuerst einmal. Das erste Fest ist das Passafest, findet man in Exodus 12, wer das genauer anschauen will und folgende. Das Volk Israel war in großer Not, es war in Sklaverei, ist wirklich schwer unterdrückt worden. Das Passafest als erstes erinnert daran, dass Gott die Israeliten, das Volk, aus der Sklaverei befreit hat. Als der Gerichtsengel nämlich alle Erstgeborenen in Ägypten erschlagen hat, ging er an jenen Häusern vorüber, wo das Blut an die Türpfosten gestrichen war. Das Vorübergehen des Herrn ist das. Und 1,5 Jahrtausende später wurde Jesus Christus das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Und sein Blut rettet uns vor dem Gericht, das über die Sünde geht. Passa zeigt die tiefe Wahrheit, dass wir Menschen in der Sklaverei der Sünde leben, unter der Gewalt des Teufels. Ägypten ist symbolisch, steht für die Sünde, und der Pharao steht symbolisch für den Teufel. Wir können uns daraus nicht selbst retten, was immer wir auch versuchen, alle möglichen religiösen und sonstigen Praktiken. Aber Gott greift ein. Er rettet, indem er Mensch wird und sich selbst für uns opfert, indem er das Lamm wird. Zur Rettung gehört dann noch ein zweites: er holt uns raus aus Ägypten. Wir können nicht in Ägypten bleiben, wir können nicht in der Sünde bleiben. Es braucht ein neues Leben. Wer in Ägypten bleibt, wird mit Ägypten untergehen. Gott holt uns da heraus. Und darum folgen dann nach Passa unmittelbar die 7 Tage der ungesäuerten Brote. 7 Tage lang kein Sauerteig in den Häusern und 7 Tage lang darf kein Brot aus Sauerteig gegessen werden. Das Volk erinnert sich zuerst einmal daran, dass sie wahrscheinlich nicht so wirklich an die Errettung geglaubt haben, denn sie haben sich keinen Reiseproviant gemacht für den Flucht aus Ägypten, und so mussten sie dann ungesäuertes Brot essen. Man kann dann nicht ein paar Tage warten, wenn man unterwegs ist, bis der Sauerteig fertig ist. Aber das ungesäuerte Brot steht auch: der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Es steht für das unverfälschte Wort Gottes. Letztlich ist Jesus Christus das reine, klare, unverfälschte Wort Gottes und die Bibel. 7 Tage lang nur Bibel. Und unsere ganzen Theologien lassen wir einmal beiseite. Da ist viel Gutes drinnen. Aber jetzt schauen wir mal wieder, was steht wirklich in der Bibel drinnen. 7 Tage lang. Dann gibt es noch ein Fest im Zuge der ungesäuerten Brote, das ein bisschen weniger bekannt ist. Das ist das Omer-Fest, das Fest der Erstlingsgabe. Levitikus 23, 9 bis 14, wer das nachlesen will. Am Tag nach dem Sabbat wird die erste Ernte des Frühjahrs in Form einer Gerstengarbe, das ist jetzt zwar keine Gerste, aber in das Heiligtum gebracht und vor Gott geschwungen. Es ist wieder ein Erntedankfest. Es ist die erste Frucht des Leidens und Sterbens Jesu Christi ist die Gerstengarbe. Er selbst, zu dem Moment, wenn die Sonne aufgegangen ist und die ersten Strahlen in den Tempel gekommen sind, hineingedrungen sind, hat der Priester diese Garbe geschwungen. Und das war der Augenblick, als Jesus von den Toten auferstanden ist, als ein Erdbeben gewesen ist und die Wachen umgefallen sind, als wären sie tot. Das ist die erste Garbe, die Gerstengarbe. Ab diesem Fest übrigens durften die Israeliten von der neuen Ernte essen. Bis dahin durften sie das noch nicht, da durften sie nur von der Vorjahresernte essen. Ab Omer werden dann 7 Sabbate gezählt und am ersten Tag danach, wieder am ersten Tag der Woche, am 50. Tag ist dann das Shavuot, das Pfingstfest. Auch im Levitikus 23, 14 bis 21, es steht dann auch in verschiedenen anderen Büchern Mose immer wieder beschrieben, unterschiedliche Aspekte dieser Feste. Das ist wieder ein ganz großes Erntefest, das ist der Abschluss der Weizenernte. Hier ist das wichtigste Getreide, das Hauptgetreide, Weizen ist ja der Hauptlieferant für Kohlenhydrate, eingebracht, und es ist ein großes Freudenfest. Ein Fest mit sehr viel Bedeutung und Inhalt. Ich möchte nur 2 Inhalte herausgreifen. Das erste ist die Zeitangaben im Buch Exodus im 19. Kapitel, das muss man so richtig studieren, weisen darauf hin, dass an diesem Tag Gott sich mit seinem Volk verlobt hat. Das Volk hat Ja gesagt, wir wollen dem Herrn gehören. Das ist das Verlobungsfest. Gott hat sich mit dem Volk des alten Bundes verlobt. Und das zweite ist, das war der einzige Tag, an dem Sauerteig in das Heiligtum durfte. Wir haben in der Lesung gehört, Sauerteig darf nicht in das Heiligtum. An diesem Tag schon, 2 Brote aus Sauerteig sollt ihr aus euren Häusern vor Gott bringen. Das ungesäuerte Brot stand für Jesus Christus, die erste Frucht. Und das gesäuerte Brot, das sind jetzt wir selber. Da ist alles nicht so. Jesus Christus ist ungesäuerte Brot, ein Mensch, ein Leben ohne Sünde. Bei uns ist alles so vermischt, so diese Zerrissenheit, unsere Fehler und Schwächen, unsere Schuld. Wir dürfen vor Gott treten, weil uns Christus durch sein Blut reingewaschen hat. Und zu Pfingsten, gerade als der Priester am Vormittag die beiden Brote vor dem Herrn wieder als Schwingopfer dargebracht hat, da kam von oben der Heilige Geist herab, in dem Augenblick. Gott hat immer so seine Zeitpunkte auch mit seinen Festen eben verbunden, weil das eben Heilsgeschichte ist, die in den Festen ganz stark drinnen ist. Und Gott hat Wohnung bezogen in seinen Jüngern. Er nahm die Jünger als die Erstlinge an. Die Erstlinge ist auch ein ganz großes Thema in Exodus 12 und 13. Auf das gehe ich halt nicht näher ein. Und so wie am Horeb Gott sich mit dem Volk des Alten Bundes verlobt hat, zu Schavuot, damals haben sie noch nicht Schavuot gefeiert, hat er sich nun an demselben Tag mit dem Volk des Neuen Bundes verlobt. Dass es zwei Brote sind, erinnert nebenbei bemerkt noch daran, dass wir nicht alleine vor Gott stehen. Gemeinschaft mit Gott heißt immer auch Gemeinschaft mit Menschen. Wir sind nicht alleine. Wir kommen auch nicht alleine in den Himmel. Schafft keiner. Wir brauchen die Gemeinschaft. Und Gemeinschaft heißt Männer, Frauen, alte, junge, Juden, Heiden, Einheimische, Fremdlinge oder was immer. Alle sind gerufen, alle sind willkommen bei Gott. Dann gibt es, der Frühling ist jetzt vorbei, einen wunderschönen Brauch, der nicht zu so festen Zeiten geschah. Das war so der letzte Vers der Lesung heute. Exodus 23, 19, das sind die Ernteprozessionen. Es heißt hier, das Beste von den Erstlingen deines Feldes sollst du in das Haus des Herrn deines Gottes bringen. Den ganzen Sommer hindurch sind die Menschen in Gruppen aus den Dörfern gezogen nach Jerusalem, festlich geschmückt und hatten Körbe mit, voll duftender Früchte, um für die Ernte zu danken. Und auch dafür zu danken, dass Gott sie aus der Sklaverei befreit hat und in dieses wunderbare neue Land gestellt hat. Wir Menschen brauchen diese Dankbarkeit, mit der wir uns daran erinnern, wie gut es uns geht, wie uns Gott gesegnet hat mit materiellem Segen und mit geistlichem Segen, dass wir dieses neue Leben in Christus haben. Zu Pfingsten hat Gott seinen Geist gegeben und das große Werk begonnen, dass er alle Menschen auf der Erde zu sich rufen möchte. Und seither werden aus allen Völkern so eins nach dem anderen die Erstlinge für Gott gewonnen und Gott gebracht. Und es ist wunderbar, wenn unser Glaube Früchte trägt und wir sehen können, wie Menschen zum Glauben finden. Naja, und dann geht der Sommer zur Neige und jetzt kommt die dritte Festgruppe der Tora. Es beginnt mit dem Trompetentag. Yom Teruach, am ersten Tag des siebten Monats. An diesem Tag wird so richtig Lärm gemacht. Ich stelle mir vor, das war was für die Kinder. Einmal im Jahr sagen die Eltern nicht, seid still, sondern da dürfen sie sagen, und jetzt seid so richtig laut. Da wurde geblasen, alles was blasen konnte. Trompeten waren eigentlich dazu ursprünglich, dass man zur Versammlung ruft oder wenn Feinde anrücken, zum Krieg ruft, zur Verteidigung aufruft. Aber geht natürlich auch um viel mehr. Der Lärm schreckt auf, reißt aus dem Alltag heraus. Ich glaube, dass es auch für uns Menschen immer wieder so einen Trompetentag gibt. Das kann sein, wenn der Herbst des Lebens nahe rückt. Also es geht hier nicht um die jungen Menschen in erster Linie, wohl auch, aber es geht hier um den Herbst des Lebens, der nahe rückt. Das kann ein Aufschrecken sein durch eine Krankheit, ein Unfall. Der Unfall unseres Sohnes heuer im Sommer, das war auch so ein Trompetenblasen wieder mal. Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden, sagt Mose im Psalm 90. Oder schlicht die Zahl 50 auf der Geburtstagstorte, die für manch einen schon vielleicht so einen heilsamen Schock gebracht hat. Mag auch eine andere Zahl sein, ich habe halt den 50er schon hinter mir. Ein Ruf zur Umkehr, zur Besinnung. Noch habe ich Kraft, noch ist Zeit zur Umkehr. Noch kann ich was tun. Und dann wurde der Tag zum Rosh Hashanah, zum Neujahrsfest gemacht. Und man gesagt hat, es gibt noch einmal einen Neuanfang. Wir können noch einmal ganz neu anfangen. Noch haben wir die Kraft. Ich glaube auch, dass es einen Trompetentag in der Geschichte gibt, in der Heilsgeschichte Gottes. Und ich bin mehr denn je überzeugt, Jahr für Jahr mehr, dass Gott mit allen Trompeten bläst derzeit, die es so zu blasen gibt. Wir brauchen uns nur ein bisschen, wir brauchen nur kurz das Radio aufzudrehen. Es ist ein Aufruf vor allem auch an die Gemeinde und ich sehe auch mit Freude, dass überall in den christlichen Kirchen es brodelt und gärt. Die Menschen merken, es muss was geschehen. Es ist auch wunderbar, was jetzt wir gesehen haben, was auch an Hilfe und so weiter jetzt für die Flüchtlinge in unserem Land geschieht. Es ist wirklich schön zu sehen, bei allem Not und Leid. Und es ist auch ein Aufruf an alle Menschen, umzukehren. Es geschieht keine Katastrophe in der Welt unvorbereitet. Wirtschaftskrisen, Finanzkrisen, alles, was so über uns kommt, psychologische Krisen, Sinnkrisen, das hat alles eine Vorgeschichte. Seit Jahren, seit Jahrzehnten schreiben Leute Artikel, Bücher und so weiter. Das ist kein Schicksal und es ist nicht, dass Gott nicht gewarnt hätte. Und dann folgen 10 ernste Tage zwischen Yom Teruach und Yom Kippur, dem großen Versöhnungstag. Das sind Vorbereitungstage für den Versöhnungstag. Sie stehen unter dem Wort Buße, Umkehr, aber auch Aussöhnung, Wiedergutmachen und viel Gebet findet statt in dieser Zeit. Gebrochene Versprechen einzulösen, sich versöhnen, zum Nachbarn zu gehen. Die Juden nehmen das sehr ernst. Und vor ein paar Wochen hat mich ein ganz lieber Freund angerufen, hat gesagt, es ist gerade diese Zeit hier und diese 10 Tage, der hat enge Kontakte zu Juden. Und hat gesagt, du, ich habe da was offen mit dir. Das hat mich ganz, ganz tief berührt. Und ich habe mir gedacht, ja, das soll ich mir auch angewöhnen. Einmal im Jahr zu überlegen, wo habe ich Ordnung zu machen? Wo habe ich irgendetwas wieder gut zu machen? Einmal im Jahr Ordnung machen in unseren Beziehungen. Einmal im Jahr Ordnung machen in der Gemeinde. Es gibt auch immer wieder Diskussionen und Streit in der Familie mit den Kollegen. Und nichts ins neue Jahr hineinnehmen. Denn dann kommt am 10. des 7. Monats Yom Kippur, der große Versöhnungstag. Das ist Israels größter Festtag, ein ernster Tag. Es ist übrigens der einzige von Gott verordnete Fasttag. Wir müssen nicht fasten, wir dürfen fasten. Wir müssen es nicht. Und es wird nur 24 Stunden gefastet. Also das ist so lang, dass das noch nicht zur Askese führt, dass das noch nicht zu Bewusstseinsveränderungen führt, sondern das Fasten dient eigentlich dazu, dass wir wirklich einmal ganz ungestört vor Gott sind, uns mit nichts anderem belasten. Versöhnungstag heißt, eigentlich ist es ein Gerichtstag. Es geht um alles oder nichts, dabei oder nicht dabei, angenommen oder nicht angenommen. Aber er heißt Versöhnungstag, denn Gott will nicht richten. Gott will Versöhnung. Er will Versöhnung zwischen Gott und jedem Einzelnen. Er will Versöhnung zwischen den Menschen untereinander. Versöhnung zwischen Israel und Gott. Ich glaube, dass es im Volk Israel auch viel Verbitterung und auch viele Fragen gibt an Gott. Was soll das Ganze? 2000 Jahre Diaspora, Verfolgungen ohne Ende. Aber auch Versöhnung zwischen der Kirche und Gott, ja. Wir haben auch in der Geschichte der Kirchen viel verbockt. Versöhnung zwischen Juden und Christen, endlich. Zwischen den christlichen Kirchen untereinander und zwischen Gott und der Menschheit als Ganzes. Es ist, wie gesagt, ein sehr ernster und hoher Festtag mit sehr viel Symbolik. Ich möchte wieder 2 Dinge herausgreifen. Der Sündenbock. Es gab im Alten Bund kein Opfer für die vorsätzlich begangenen Sünden. Das gab es nicht. Israeliten mussten damit leben. Aber es gab eine Abhilfe. Es gab den Sündenbock. Man hat die Sünde einem Ziegenbock aufgelegt und der Ziegenbock wurde in die Wüste geschickt. Man hat dann dafür gesorgt, dass er ja nicht zurückkommt und die Sünde zurückbringt. Die Sünde ist in der Wüste. Sie ist irgendwo draußen, aber sie ist nicht wirklich weg. Das heißt, hier hat etwas gefehlt. Hier hat wirklich noch etwas gefehlt. Und Jesus Christus ist das Lamm Gottes, das dann die Sünde endgültig weggenommen hat, endgültig bezahlt hat. Und dann ist alles, was da draußen in der Wüste gelagert war, wirklich weg. Und diese Vergebung ist auch für uns, für alle Zeiten geschehen. Und das Zweite ist, es war der einzige Tag, an dem der hohe Priester ins Allerheiligste gegangen ist, mit Räucheropfer und Weihrauch, also kein Blut. Und wenn er lebendig zurückkam, und es gibt keine Überlieferung, dass er irgendwann nicht lebendig zurückkam, dann hat Gott das Opfer angenommen. Dann hat Gott gesagt, es ist wieder ein Jahr Friede. Und er kam heraus mit dem Segen Shalom. Und Jesus Christus war 3 Tage in der Erde, oder am 3. Tag ist er auferstanden, und er kam zu seinen Jüngern, im Hebräerbrief lesen wir, er war im Allerheiligsten, und er kam zu den Jüngern mit dem Wort Shalom, der hohe Priester, der Frieden gemacht hat mit Gott. Und nach diesen 10 ernsten Tagen und der Anspannung von Yom Kippur, wenn der Priester dann gesagt hat, Shalom, es ist wieder Friede für ein Jahr, dann beginnt so ein ausgelassenes Feiern. Es gab dann noch 4 Vorbereitungstage, wo die Laubhütten gebaut wurden. Und am 15. des 7. Monats begann das Laubhüttenfest oder Sukkot. Das heißt schlicht und einfach Hütten. Sukka ist die Hütte und Sukkot ist die Mehrzahl. Es wird auch als das Fest der Weinlese bezeichnet. Die gesamte Ernte ist eingebracht. Alles ist vollbracht. Und jetzt darf gedankt und gefeiert werden. Das Fest trägt auch den Namen Urlaub. Jetzt ist Urlaub. Vom 15. bis 22. des Monats. Schon vor 2.500, 3.500 Jahren hat Gott seinem Volk einen Urlaub verordnet. Das haben unsere Gewerkschaften erst vor 100 Jahren geschafft. In der Erinnerung geht es wieder um die Wüstenwanderung des Volkes Israel. Sie lebten damals in Zelten. Und jetzt lebt man auch eine Woche wieder in Zelten oder in Laubhütten. Heute sagt es uns, wir als Volk Gottes sind unterwegs. Wir sind noch nicht zu Hause. Wir sind noch unterwegs. Wir sollen flexibel bleiben, auch geistig, aber auch räumlich. Und es gibt viele Leute, die in unserer Kultur hier leben, wo man dann mit 60, 65 in Pension geht und noch richtig rüstig ist, die dann anfangen, sagen, und jetzt mache ich was ganz Neues und gehen in die Mission. Finde ich faszinierend. Finde ich ganz wunderbar. Eines Tages, sagen Petrus und Paulus, werden wir diese Hütte, diesen Leib hier verlassen. Also wir sind hier nur zu Gast, wir sind hier nicht bleibend. Und daher brauchen wir auch nicht alles zu verbrauchen, wir müssen auch nicht alles erleben, was es zu erleben gibt. Wir können auch sparsamer umgehen mit den Dingen. Das Laubhüttenfest erinnert uns daran, dass wir eben nicht alles heute schon erleben müssen. Und für die Zukunft weist es auf das tausendjährige Reich hin. Jesus wird wiederkommen und wird hier auf der Erde mit seinen Heiligen wiederkommen und leben und regieren. Die Mission ist vollendet, sie war fruchtbar und unzählbar viele Menschen wurden gerettet. Es wird schon ein Stück Himmel gefeiert. Vorfreude auf dieses gewaltige Kommende. Es wird hier auf der Erde friedensreich sein. Es wird hier auf der Erde keinen Krieg mehr geben, keine Umweltverschmutzung, keine Finanz- und Wirtschaftssinn- und Flüchtlings- und sonstigen Krisen, sondern Friede. Ich finde es schade und irgendwie bezeichnend, dass wir in den christlichen Kirchen oder Gemeinschaften praktisch keine Zukunftsfeste feiern. Wir feiern sehr viele Erinnerungsfeste, aber dieses Zukunftsfest, das fehlt so ein bisschen bei uns. Himmel wird sein, es kommt etwas Wunderbares, wohnen auf engem Raum mit Gott. In Sacharja 14,16 lesen wir, dass in dieser Zeit, ich nehme an, das ist aufs tausendjährige Reich bezogen, alle Heiden jährlich nach Jerusalem ziehen werden, um Sukkot zu feiern. Das Fest wird dann erfüllt sein, Erfüllung finden. Es wird das einzige Fest sein, das dann noch wirklich wichtig ist. Wie das praktisch gehen wird, weiß ich nicht, dass so viele Menschen von der ganzen Welt alle nach Jerusalem kommen. Aber ich denke mal, Gott wird es schon irgendwie managen. Und da gibt es noch ein kleines Detail. Das Laubhüttenfest dauert 8 Tage. Es gibt nach den 7 Tagen einen ganz großen Festtag. Und ich deute das so, der 8. Tag ist der 1. Tag der neuen Woche, da fängt etwas Neues an. Und wenn wir in der Offenbarung nachschauen, dann sehen wir, dass nach dem tausendjährigen Reich noch ein großer Einschnitt kommen wird, eigentlich ein ganz großer Einschnitt. Die alte Erde und der alte Himmel, das alte Universum wird weggeworfen werden, zusammengerollt wie ein altes Kleid und es wird einen neuen Himmel und eine neue Erde geben. Es kommt noch etwas ganz Neues und das ist in diesem Fest schon angedeutet. Man könnte noch sehr viel sagen zu diesem Fest. Neben der Laubhütte ist da die Lichterzeremonie, wo die Juden gesagt haben, das ist das Licht der Welt. 4 Kandelaber mit herrlichem Licht haben da die Nacht ganz Jerusalem erleuchtet. Aber Jesus hat gesagt, nein, nicht die Liturgie ist das Licht der Welt. Ich bin das Licht der Welt. Und nach Jesus, nach seiner Auferstehung und Himmelfahrt, ist die Gemeinde das Licht der Welt, aber nicht die Kirchen, sondern die Menschen, die in Liebe aus dem Zusammenleben, aus dem Geist Gottes. Und dann gab es noch die Wasserzeremonie, wo man aus dem Teich Schiloah Wasser gebracht hat, in einer großen Prozession. Und dann hat man den Altar umrundet, jeden Tag und am letzten Tag 7-mal und hat gerufen, Hosianna, wir haben das heute auch gesungen, Herr, rette heißt das, rette jetzt. Hilf jetzt, hat man gesagt, bringe die Mauern des Unglaubens unter allen Völkern zum Einsturz, dass sie alle als Erntegabe zu Israels Gott eingesammelt werden, damit Frieden werde auf Erden. Und dann wurde das Wasser über den Altar gegossen und dann war eine tiefe Stille und man hat sehnsüchtig gewartet, ob Gott eingreifen wird. Und einmal hat Jesus diese Stille mit klarer, lauter Stimme durchbrochen und gesagt, Wenn da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Überall am Ende der Feste steht Jesus Christus, überall in dieser Liturgie drinnen. Die geistliche Bedeutung der Ernte, ich habe es ja immer schon so hineingeflochten, Fruchtbarkeit und Ernte sind ganz eng Teil des natürlichen Lebens, aber auch des materiellen, des geistlichen Lebens. Das natürliche Leben ist immer auch ein Gleichnis für das geistliche Leben. Alle Lebewesen in der Schöpfung sind daraus ausgerichtet und Gott schenkt uns diese Fruchtbarkeit. Sie ist ein Geschenk. Gott will, dass der Himmel voll mit Menschen wird. Gottes größte Sehnsucht ist, dass alle Menschen in den Himmel kommen. Ich vermute, und er ist auch realistisch, dass er weiß, dass das nicht der Fall sein wird, aber so viele wie möglich. Und wir haben heute ein Lied gesungen, das ist mir ziemlich durchs Herz gegangen, da hat es geheißen, lass mich fühlen, was dein Herz bricht. Da habe ich mir gedacht, hui, das singt man so leicht und inbrünstig, aber was das bedeutet, das heißt, dass wir viele Tränen weinen werden. Denn wenn wir das fühlen, was Gottes Herz bricht, dann fühlen wir sehr, sehr viel Leid auf dieser Welt. Und die Frage ist wirklich, wollen wir das? Wollen wir das wirklich fühlen, was Gott fühlt? Sind wir dazu bereit, das zu fühlen? Der Widersacher will uns mit allen Mitteln daran hindern, dass wir fruchtbar werden, dass wir Erntearbeiter werden. Aber Gott sucht die Menschen, die bereit sind, das zu fühlen, was er fühlt, was sein Herz bricht. Und so steht über allem der Aufruf zum Gebet aus Matthäus 9, Vers 37, 38. Die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Amen.